So, bist du bereit?
Ja, Mann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tennisplausch. Wir müssen uns beeilen, weil Schrambini nimmt in Griechenland auf mit schlechtem WLAN. Das Setting ist ganz schlecht und vor allem hat er nur noch 29% auf seinem Handy. Das heißt, wir müssen schnell sprechen. Wir müssen hier richtig Gas geben. Schrambini, die wichtigste Frage, wie geht es dir nach deinem zweiten ITF-Match? Gratuliere übrigens.
Ja, sensationell. Mir geht's echt gut. Ich muss sagen, ein bisschen platt natürlich. Guten Sonnenbrand habe ich auch bekommen, obwohl es gar nicht so heiß hier ist. Hat irgendwie 18 Grad gehabt, aber natürlich sehr sonnig. Und wenn man natürlich aus dem Winter in Deutschland kommt, dann ist die erste Sonne immer gefährlich. Deswegen fleißig eincremen. Habe ich natürlich nur bedingt gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben, wie man es halt so macht. Ansonsten, ja, Körper natürlich, der streikt ein bisschen. Aber ich muss sagen, ich fühle mich gut. Ich spiele echt, bin happy auch heute mit dem Match. Ich habe ja gegen die Nummer 1000 der Welt gespielt, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Ich bin ja kurzfristig nach Heraklion geflogen zum ITF-Turnier mit dem Lenny Petit, der ist 15. Der spielt hier mit. Der hat sich tatsächlich jetzt fürs Qualifikationsfinale heute qualifiziert sozusagen, spielt morgen dann um den Eintritt ins Hauptfeld, was der größte Erfolg für ihn jetzt wäre auf der Tour bisher. Und wenn man dann im Hauptfeld eine Runde gewinnt, dann hat man sozusagen einen Weltranglistenpunkt. Hätte ich natürlich auch schaffen können, habe aber dann natürlich heute leider gegen die Nummer 1000 der Welt verloren, 6-1, 6-1. Ja, chancenlos, muss ich leider zugeben. Vielleicht ein, zwei Spiele mehr machen können, aber ich glaube auch, der hat nicht ganz voll gespielt. Hat so ein bisschen mir die Chance gelassen, dass ich auch mal ein paar Punkte mache, was ja ganz nett war, aber war schon gemerkt, klar, das ist ein anderes Niveau. Trotzdem hat es mir riesig Spaß gemacht.
Jetzt habe ich
auf der Tour.
Genau, du bist auf der Tour. Jetzt habe ich aber eine Frage. Glaubst du, dass du vielleicht eher eine Chance gehabt hättest, wenn du körperlich einfach fitter wärst? Also von den Schlägen her wirst du dann bestimmt auch ein bisschen sicherer, wenn die Beine ein bisschen besser mitmachen? Weil ich habe mir den ersten Satz bis 4-1 angeguckt. Du hast ja alles live gestreamt auf YouTube. Und man hat es dir schon angesehen, dass du leicht fertig warst. Von deinem Match vom Tag davor. Also du bist jetzt nicht so richtig rangekommen. Wenn es so ein Ballwechsel zwischen 5 und 8 Bällen hin und her war, dann hat man es schon dir angesehen. Also wenn du fitter wärst, würdest du doch viel besser mithalten können. Also an der Technik liegt es jetzt nicht.
Ja, also natürlich muss ich sagen, ich bin jetzt nicht auf dem Niveau, für das Niveau hier, was hier Tennis gespielt wird, bin ich natürlich nicht fit genug. Definitiv. Ich finde es aber lustig, dass man das schon gesehen hat. Ich habe mich nämlich echt jetzt nicht müde gefühlt, also auch am Anfang vom Satz auch nicht und selbst am Ende vom Match da vielleicht ein bisschen, vor allem die Schulter, weil ich mit meiner Schlagschulter Probleme hatte, wurde da operiert und die wird dann ja irgendwann halt müde. Und das war eher das Problem. Ansonsten, natürlich, wenn ich fit bin, macht natürlich einen riesen Unterschied. Also hätte ich das gewusst, dass ich hier wirklich mitspiele, das war ja alles so ein kurz entschlossenes Ding, komm, lass mal mitspielen, habe ich nach einer WC gefragt, habe die Möglichkeit bekommen. Ich sage ja, wenn mir vor 4 Tagen jemand gesagt hätte, Jannik, du fliegst jetzt nach Heraklion zum ITF-Turnier, dann kriegst du deine WC, dann spielst du da mit, dann gewinnst du eine Runde in der Quali, dann spielst du gegen die 1000 der Welt. Und Martin Klijan macht noch eine Story von dir und postet es bei sich in der Story. Kurze Background-Information, der gute Martin spielt auch hier beim Turnier mit. Und der war mal Nummer 24 der Welt, macht so ein bisschen Comeback, der ist 2 Jahre jünger wie ich, also auch schon etwas älter, 35 ist er mittlerweile. Und der hat schon Nadal und Djokovic geschlagen, spielt hier mit, den haben wir am Flughafen schon getroffen. Wir kennen uns vom Sehen, über die Challenger-Tour mal gesehen und ATP-Turniere, aber nie wirklich persönlichen Kontakt gehabt. Und er hat dann uns gefragt, ob wir trainieren wollen am nächsten Tag. Ja, und dann haben wir da am Samstag dann 2 Trainingseinheiten gemacht und so kam der Kontakt ein bisschen enger zustande und jetzt klar, flachsen wir ein bisschen rum und machen gegenseitig Stories von uns, ein bisschen trainiert, ein bisschen auch beim Match, hat dann bei meinem Match dann auch ein bisschen zugeguckt, also ja, ganz lustig auf jeden Fall, coole Atmosphäre hier und klar, wenn mir das jemand erzählt hätte, ich gesagt, ja, spinnst du und jetzt bin ich hier und es war cool, auf dem Center Court zu spielen, gegen die Nummer 1000 der Welt, das ist natürlich jetzt ein Erlebnis, was du nicht alle Tage hast und hat mich jetzt heute im Nachhinein habe ich gesagt, ich finde es schade, dass das nicht irgendjemand erlebt hat, der, sag ich jetzt mal so 17 Jahre, 18 Jahre ist, der so trainiert, der irgendwie das Ziel hat, da irgendwie reinzukommen, für den wäre das Erlebnis, was ich jetzt so die letzten 2 Tage durchgemacht habe, wäre das so Gold wert, weil ich verspüre jetzt in mir auch so einen Drang, irgendwie nochmal zu trainieren, irgendwie nochmal mich zu verbessern, irgendwie. Ich habe gemerkt, der Match gewonnen, okay, danach, die spielen jetzt nicht unglaublich viel besser, die Nummer 1000 der Welt, natürlich ist es ein anderes Tennis, natürlich gewinne ich da von 100 Matches, verliere ich jedes einzelne Match, aber das ist nicht so, dass ich da jetzt keine Punkte gewinne oder keine Spiele mache und halt meilenweit entfernt von bin. Trotzdem ist es definitiv noch, sind es noch einige Meilen, die ich da entfernt bin, aber klar, das Alter läuft da natürlich auch nicht rückwärts. Aber ich habe irgendwie Bock. Also ich werde jetzt auch hier so ein Vorqualifikationsturnier dann jetzt spielen für die nächste Woche, weil wir ja 2 Wochen quasi hier sind und hier bleiben. Und dann mal schauen, was da passiert. Und ich bin auf jeden Fall heiß wieder irgendwie. Ganz, ganz lustig eigentlich.
Ja, das ist schon krass. Man wird plötzlich fängt man dann wieder Feuer. Man spielt dann mit jemandem, der auch ein richtig gutes Tennis spielt und man ist dann gefordert und es sind geile Ballwechsel kommen zustande. Du spielst auch auf dem Hardcourt, was ich natürlich extrem abfeiere. Die Anlage ist groß, es laufen viele Leute rum und so. Das ist schon so eine ganz andere Atmosphäre, wie wenn du jetzt sagen würdest, du gehst mal sonntags, buchst du mal die Halle von 16 bis 17 Uhr, gehst mal in eine Halle, wo keine Heizung drin ist und dann spielst du irgendwie einen halben Satz gegen irgendjemanden. Kann man natürlich nicht miteinander vergleichen. Es ist schon, ich fühle mich ja auch wieder so ein bisschen in die Zeit versetzt, als ich in Florida war und da gespielt habe mit meinem Schützling. Man kommt in so einen Spielrausch sozusagen. Kann ich voll nachvollziehen. Und ich wünsche es dir auch, dass du es länger erhältst. Dass du vielleicht irgendwie so Herren 40 Regionalliga dann einsteigst in ein paar Jahren.
Das schauen wir mal. Ja, aber ich sage irgendwie, dass das Schlimme ist, dass ich das ja nicht weiß oder nicht wusste. Und also hätte ich das gewusst, dass das jetzt kommt, dann hätte ich wirklich die letzten 2-3 Monate regelmäßiger mal trainiert, regelmäßiger mal gespielt. Ich sage, das letzte offizielle Match war irgendwie vor 1,5 Jahren. Das war auf Sand.
Und das war schlecht.
Das war gar nicht gut. Und sonst habe ich ja nicht wirklich gespielt. Jetzt, klar, die letzten 3 Tage, bevor ich hergeflogen bin, habe ich selber ein bisschen mit meinen Jungs da mitgespielt, ein paar Punkte gespielt. Und das war echt gut. Ich habe ja dann neue Schläge bekommen und war dann natürlich mit neuen Schlägern, spielt man gefühlt immer ein bisschen besser, weil man einen geilen neuen Schläger in der Hand hat. Und da fand ich schon, dass ich sage, hey, ich bin echt ready. Und habe ich gegen Lenny auch ein paar Punkte gespielt, haben wir einen Satz gespielt. Er hat dann zwar gegen den Wind gespielt, weil ich gesagt habe, okay, du spielst gegen den Wind, wollten wir einen Satz spielen. Habe ich natürlich 5-1 geführt und Lenny ist wirklich der, klar, wenn wir ein Match spielen, verliere ich gegen ihn ganz sicher. Gehe ich von aus, also da bin ich einfach auch, da spielt er einfach zu gut und hat zu viel Matchpraxis. Und klar, und wir wissen alle, was es ausmacht, wenn man keine Matchpraxis hat. Das brauche ich, glaube ich, keinem erzählen. Und dazu noch die Trainingspraxis, die er fehlt. Aber ich sage, deswegen, ich würde es gerne wissen, wie es ist, wenn ich jetzt wirklich mal mich 3 Monate lang vorbereiten kann, wirklich regelmäßig trainiere, auch einfach mal so mit einer Ballmaschine oder mit irgendjemandem, der mir Bälle anspielt. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal mir irgendjemand Bälle angespielt hat, dass ich irgendwie mal eine Vorhand-Cross oder aus dem Laufen irgendwie mal was gemacht habe. Also wenn du sowas nicht hast, wenn du sowas nicht trainierst, dann bist du einfach weit weg von deinem eigentlichen Level. Von daher, mal schauen. Ich sage, ich habe Bock. Bin heiß und jetzt, ich habe mich ja wieder gemeldet für die nächste Jahr, für die Mädensaison, also für die Punktspielsaison.
Oh.
Dass ich mit meinen Jungs da in der Mannschaft spiele, habe ich mich dann, ich bin ja LK 13, glaube ich, oder sowas. Weil ich einfach nie Turniere spiele. Würde mich jetzt selber, also im Herrenbereich würde ich sagen, ist das so LK, weiß nicht, 4, 5 oder sowas. Herren 30, keine Ahnung, also wenn du auf der Rangliste stehst, dann bist du irgendwie, dann bist, also wenn du bei der Herren 30 auf der Rangliste stehst, dann bist du, glaube ich, schon LK 3 oder LK 4 automatisch. Es gibt ja diesen Altersquotienten, der das Ganze dann wieder relativiert, aber ein guter Freund von mir, Valentino, der ist tatsächlich auf die Herren 30 Rangliste gekommen und dann hast du ein bestimmtes Ranking per se, wie bei den Herren in der offenen Kategorie, bist du ja dann LK 1, wenn du auf die Rangliste schaffst. Und so gibt es bei der Herren 30 Rangliste Ähnliches. Und ich spiele, wie gesagt, zurückzukommen zu der Mannschaft, da spiele ich einfach hinten dran an 6 und wollen da vielleicht aufsteigen. Und dann ist so ein Schrambini an 6, glaube ich, eine ganz angenehme Geschichte, wenn man da auch fürs Doppel dann taktisch da ein bisschen aufstellen kann. Und ja, muss man die LK dann wieder verdienen und die Siege wieder einfahren. Aber ich werde sicherlich, glaube ich, das ein oder andere Turnier da auch spielen, um da einfach wieder reinzukommen. Mal gucken.
Bin ich gespannt. Ich kenne solche solche Sachen, wenn man sich das vornimmt. Ich habe tatsächlich 2017, das, was du jetzt gerade erwähnt hast, so mit Bälle anwerfen und so, hat mein Dad mich quasi dann trainiert vor dem Turnier. Das habe ich dann richtig ernst genommen. Ich glaube, das war 2017 oder 2018, ich weiß nicht. Da bin auf jeden Fall das erste Jahr, als ich Herren 40 spielen durfte, habe ich gleich mich für ein ITF angemeldet, Herren 40, und habe dann ernsthaft richtig trainiert und bin dann auf das Turnier und, wie gesagt, habe gegen LK4 gewonnen und dann bin ich zweite Runde gegen LK2 oder irgend sowas rausgeflogen oder ist später LK2 geworden dann im Laufe des Turniers oder des Jahres, was der Kuckuck. Und dachte so, ja geil, jetzt habe ich richtig voll Feuer gefangen, will noch weitere Turniere spielen und so. Hm, genau. Und Pustekuchen. Dann ist so Pustekuchen, nichts mehr passiert danach. Aber das war dann auch, also da war mein Sohn schon, keine Ahnung, 2 oder so und dann Kindergarten, weißt du, Kuckuck, weißt ja. Also das ist alles dann nicht so einfach.
Klar, verstehe ich. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen noch, ja, was hast du angeschlagen, aber es ist wirklich so, ich weiß nicht, hatte ich ja letzte Woche, glaube ich, schon erzählt, so ein bisschen kränklich, also im Sinne von, ja, ein bisschen abends die Stimme dann weg, so wie jetzt, so ein bisschen rauen Hals, am nächsten Morgen dann auch nicht wirklich wie fit gefühlt, bisschen Husten, bisschen Schleim, und was ich dann aber erstaunlich fand jetzt, und das kenne ich nicht, und natürlich schiebe ich das aufs Eisbaden. Normalerweise, wenn das so ist wie jetzt, weiß ich, ich werde krank. Ich liege auf jeden Fall so, ich werde eine Erkältung und muss im Bett liegen. Meine Nase läuft ein bisschen. Ich habe aber weder Kopfschmerzen noch Gliederschmerzen noch irgendwie was anderes. Ich habe jetzt gestern ein Match gespielt, heute ein Match gespielt und fühle mich eigentlich körperlich gut, aber habe diese ganzen Anzeichen von einer Erkältung, was ich irgendwie, wo ich immer Kopfschüttel und denke, hey, also irgendwie verstehe ich das gerade nicht, aber ja, ich sage, ich schiebe das so ein bisschen aufs Eisbaden, dass ich eigentlich krank werden müsste, aber mein Körper das irgendwie jetzt besser gehandelt kriegt und ich halt jetzt nicht krank werde.
Nicht schlecht, musst du vielleicht doch Wim Hof quasi die Rücküberweisung wieder zurücküberweisen. Also.
Ja, ich war hier, das Meer ist gar nicht so warm, aber auch nicht so kalt. Das hat so, ich glaube, so 14 Grad oder sowas. Ähnlich wie halt klar die Außentemperaturen. Der Pool hier ähnlich, also ist schon klar, ist kalt, aber ist jetzt weit weg von Eisbaden. Ich habe heute meinen Schützling habe ich auch in den Pool mit reingenommen nach seinem Match, dass er auch nochmal Eisbaden geht. War eine bisschen längere Prozedur, war es dann doch durchgezogen.
Inzwischen, also bin ich sehr komfortabel mit meinen Beinen abduschen. Okay. Also da stelle ich einfach komplett auf kalt dann. Also ja. Von heiß oder von warm, dann richtig auf kalt. Und dann beobachte ich einfach nur den Schmerz und denke mir, ja, ist ja nur kaltes Wasser. Aber ja. Weiter nach oben habe ich es immer noch nicht geschafft. Hier so, weißt du, so Schultern und so, weil ich war ja auch krank und was weiß ich, willst du jetzt da auch nicht provozieren. Wenn wieder draußen, also wenn diese Grippesaison vorbei ist, dann will ich auf jeden Fall mich weiter nach oben vorarbeiten. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, ist ja nur eine kalte Dusche. Ist ja nur kaltes Wasser. Also brauchen wir jetzt keinen großen Hehl draus machen. Ist nur kaltes Wasser. Fertig.
Mitko, ich sehe hier aber auf jeden Fall legendäre Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier, ich bin ja wieder auf einem, in Anführungszeichen, Profiturnier mit Anführungszeichen Profitrainern. Und was ich hier dann schon wieder sehe, da muss ich sagen, ja, das ist schon der Knaller. Das ist schon der Knaller. Also. Dann sehe ich heute zum Beispiel Trainer mit seiner Spielerin Vorhand am Üben und dann sollte sie den Schläger dann wegwerfen. Also sie standen dann an der T-Linie und sie soll eine Vorhandschwung machen und soll dann quasi im Treffpunkt den Schläger wegwerfen Richtung Netz. Mhm. Und das hat sie dann bestimmt so 5-6 Mal gemacht und das hat ihm aber dann nicht so gut gefallen, dem Trainer. Dann hat sie es nochmal ein paar Mal weitergemacht. Ich habe immer nur mit einem Auge rübergeschielt und habe gedacht, okay, cool, okay, spannend. Und hatte dann 4 Bälle dabei, hat immer 4 Bälle angespielt und ist dann die 4 Bälle wieder sammeln gegangen und hat die wieder 4 Bälle angespielt, ist wieder 4 Bälle sammeln gegangen. Wo ich dann auch gedacht habe, ja, man kann auch einen ganzen Korb bei der Turnierleitung ausleihen, wo man dann einfach dann 30 oder 40 Bälle hat, wenn man so eine bisschen Anführungszeichen Korbübung machen möchte. Also es waren schon wieder spannende Dinge, auch mit Beinstellung und wie der das dann so geschildert hat, wie es machen muss und Prinzip dann auch so nachgemacht, aber das fand er dann nicht so gut und rechtes Bein muss hier und so und bei der offenen Stellung. Also es ist schon, ich schaue da schon ganz gerne zu und höre auch ganz gerne zu.
Interessant, das sowas in einer Turnierphase zu machen.
Ja.
Also unabhängig von den ganzen anderen Sachen, die du wahrscheinlich dann gesehen hast, aber
ja.
So mit Bein hier, Bein dort und so und in 20 Minuten geht das Match los.
So ungefähr. Aber was ich geändert hat, mit was ich echt großartig finde, das kannte ich bisher nicht. Das gab es auch, wie gesagt, zu den Zeiten, wo ich nur auf den Turnieren unterwegs bin. Jetzt bis vor, sagen, 5 Jahren war ich ja wirklich auf diesen Futures viel unterwegs, dass die jetzt während der Woche, wenn das Hauptfeld des Turnieres läuft, spielen die schon Qualifikationen für A, die Qualifikation aus und die spielen ein Pre-Main-Draw-Turnier aus, wo der Gewinner eine WC fürs Hauptfeld bekommt. Das heißt, du kannst, wenn du nicht ins Hauptfeld geschafft hast oder früher aus dem Hauptfeld rausgeflogen bist in der ersten Runde, kannst du dich für dieses Pre-Main-Draw-Turnier anmelden. Da spielst du jeden Tag ein Match, no ad, Match-Tiebreaker als dritter Satz und der Gewinner dieses Turniers kriegt eine WC fürs Hauptfeld und der Finalist bekommt eine WC fürs Doppel. Und zahlst er dann quasi auch nochmal Antrittsgebühr, wo das Turnier Geld verdient. Das heißt, fürs Turnier ist es gut. Und für die Leute finde ich es auch sensationell, weil die Wochen sind halt immer lang, wenn du in der Quali halt rausfliegst und dann musst du wieder 7 Tage oder 8 Tage warten, bis die nächste Quali losgeht, wo du halt klar dann trainierst und dann kriegst du selten Plätze. Wenn es nicht ausreichend Plätze gibt und so, hast du garantiert einen Platz, kannst ja wieder ein Match sammeln, Matchpraxis sammeln gegen irgendjemand und das ist wirklich viel wert. Gab's damals bei uns nicht oder kam niemand auf die Idee. Und auch für die Quali gibt's halt eine Pre-Quali, weil die Quali hier halt oftmals voll ist. Das ist ein 64er-Feld. Musst du 3-mal quasi gewinnen, um ins Hauptfeld zu kommen. Und dann kannst du ja eine Vor-Quali spielen, wo auch der Gewinner eine WC für die Quali dann bekommt.
Mega gut, ja. Also, wie du sagst, das ist richtig sinnvoll für alle. Also, Win, 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 Win. Weil früher, wenn du verloren hast, okay, alles klar, cool, erste Runde verloren, montags verloren, musst du warten auf den nächsten Montag, geil.
Ja.
Was machst du da? Wie du sagst, kriegst keinen Trainingsplatz und so, ist einfach nur scheiße.
Aber wenn du einen Trainingsplatz kriegst, dann musst du den meistens teilen und scheren mit jemand anders, da kannst du dann schwer Punkte spielen oder wenn dann nur, okay, ihr spielt 2 Punkte, wir spielen 2 Punkte, aber das ist dann auch nicht so das Gelbe vom Ei, von daher, ich finde das gut. Sollten sie auf allen Turnieren einführen. Zumindest, wie gesagt, wenn da mehrere Wochen Turnier dort an dem Ort sind. Ich meine, hier im Hotel, das sind 650 Zimmer hier in dem Hotel. Da sind es aktuell ca. 150 belegt. Das heißt jetzt vielleicht so, klar, gerade mal 25% der Anlage ist belegt. Das machen die natürlich extra so, dass dann die solche Turniere veranstalten, damit sie das Hotel halt einigermaßen voll kriegen. Damit halt Gäste schon kommen können und das Personal ist eh schon bezahlt. Genau, deswegen machen die das dann zu den Off-Season-Zeiten quasi dann in solchen Hotels.
Wie ist denn das Wetter in Heraklion, würde mich interessieren, weil es ist jetzt schon ziemlich im Süden von Griechenland, also es ist schon fast bei Afrika.
Tatsächlich nicht so warm, ich sage ja, so 15, 16, 17 Grad, bisschen windig, bisschen bewölkt, also nicht jetzt traumhaft, also angenehm zum Spielen, sensationell finde ich, also sonnig, aber nicht zu warm.
Und der Wind hält sich in Grenzen, weil auf einer Insel ist ja bekanntlich manchmal ein bisschen stürmisch, böig.
Ja. Ist tatsächlich auf dem Center Court, war es ein bisschen böiger als auf den Außencourts. Ich habe einfach auf Center Court gespielt, ich kann es immer noch nicht glauben. der Court heißt Stefanos Tsitsipas Court und da hat die griechische Nationalmannschaft, also Davis Cup Team, hat ja auch schon Davis Cup gespielt.
Geil.
Also war schon cool. Aber da war es natürlich böig, weil im Center Court immer natürlich der Wind ein bisschen anders zirkuliert als auf so Außenplätzen. Und man muss auch sagen, dass der Center Court auf allen Turnieren immer anders ist. Also die Außenplätze, egal auf welchem Turnier es ist, egal ob es Indoor ist oder Outdoor ist, der Center Court ist immer anders. Weil der ist größer, der hat einen weiteren Auslauf, dann sind dann Tribünen, dann ist der Schall ein anderer, der Belag ist anders. Das ist wirklich, wenn man es nicht glaubt, es ist auf jedem Turnier der Welt der Center Court, auch wenn das der gleiche Belag ist vom Belagbauer, immer anders. Und deswegen machen es die guten Spieler auch immer so, bevor das Turnier losgeht. Die wollen einmal auf dem Center Court gespielt haben, da sie mit dem Gefühl, hey, wie ist das hier? Ist das ein Tick schneller? Ist das ein Tick da? Wie hört sich's an? Dass wenn sie dann ein Match spielen, und das ist ja das Ziel von jedem, dann auch mal am Center Court irgendwann zu spielen, spätestens dann fürs Finale, dass man dann wirklich da schon mal gespielt hat und vorbereitet dafür ist. Und
ja,
das in war der Tat. Das war ein Tick schneller als hier beim Center Court auf jeden Fall.
Okay. Es ist ja echt krass, ne? Vor allem ganz krass finde ich es mit dem Schall.
Ja.
Und wenn die Tribünen nicht voll besetzt sind, weil ich gehe davon aus, dass bei dir alles bis auf den letzten Platz ausverkauft war.
Zwei waren noch frei. Ich hatte zwei Tickets für dich. Zwei Tickets für dich zurückgelegt. Du kamst aber nicht. Du Allodri. Ja, deswegen, ja. Meine Box war leer quasi.
Auf dem Weißenhof habe ich ja auf dem Center Court gespielt.
Ja.
Und es waren genau 3 Zuschauer. Meine Mom, glaube mein Dad und noch ein Mannschaftskamerad oder so. Und das ist wirklich krass, der Sound, wenn du da den Ball schlägst und so. Es hallt halt ungefähr 7 Minuten nach. Und das bei jedem Schlag. Das ist richtig komisch.
Man muss sich daran
gewöhnen hat.
Ja. Definitiv. Auf jeden Fall.
Nice, Schrambini. Gute Erfahrung. Schön. Freut mich auf jeden Fall. Es wurde aber auch, also die großen Spieler, also nicht so groß wie du natürlich, aber es gab ja auch noch 2-3 andere Turniere. Zum Beispiel Indian Wells, immer noch.
Ja.
Das geht ja, ist ja quasi ein Grand Slam, das 5. Grand Slam sozusagen. Und es gab da ein paar spannende Matches. Carlitos hat Halbfinale gegen Jannik Sinner gespielt. Jannik Sinner im ersten Satz sensationell und deutlich gewonnen mit 6-1 und dann kam Carlitos. Und hat mal kurz mal gezeigt, wer der King ist. Hat gewonnen und dann im Finale sich auch souverän gegen Daniil Medvedev durchgesetzt. Wenn man überlegt, dass er vor 4 Wochen umgeknickt ist und rausziehen musste aus Rio, so ein Comeback, also Comeback in Anführungsstrichen, das war jetzt keine ernsthafte Verletzung, aber nichtsdestotrotz finde ich das schon krass.
Das stimmt, ja. Ich meine, Sinner muss man sagen, der war ein bisschen angeschlagen. Der hatte... was an der Hüfte war. Ich habe es nicht ganz verfolgt. Ich habe mich natürlich hier auf mein Turnier hier konzentriert und habe tatsächlich wenig gesehen. Ich habe die Ballwechsel gesehen, die natürlich unglaublich waren. Also da waren ja schon wieder das, also die zwei spielen ja wirklich unglaublich, wenn sie gegeneinander spielen. Da freut sich auch jeder, glaube ich, wenn es soweit kommt, dass die wieder gegeneinander antreten. Aber ja, stark, definitiv, gebe ich dir vollkommen recht. Ist aber auch wie immer, dass ich sage, wenn man irgendwo verletzt werden möchte als Spieler, dann würde ich gerne umknicken. Also ich nehme so eine Muskelverletzung, so ein Bauchmuskelzerrung oder sowas oder irgendwas am Handgelenk, am Ellenbogen, an der Schulter, das will ich auf keinen Fall, weil das sind Sachen, die dann langwierig sind, die schwierig sind, vor allem die auch direkt in deinen Schlag eingreifen. Das Sprunggelenk, klar, das ist natürlich nervig und Zverev auch. Eine sehr langwierige Geschichte, weil es wirklich ganz arg böse war bei ihm. Aber wenn er so eine schwere Verletzung, sag ich jetzt mal, am Handgelenk hat, im Ellenbogen oder in der Schulter, dann kannst du es eigentlich nicht abschreiben. Aber dann guck dir Dominic Thiem an, guck dir einen, weiß nicht, gibt's noch andere Kandidaten, die wirklich sehr, sehr gut waren und dann da operiert wurden und einfach nicht mehr schaffen, weil es eine, klar, die Muscle Memory, wie sagt man, die eingespeicherten Muster von Nerven und von Muskulatur, die sind dann erstmal in irgendeiner Form gestört und muss wieder neu antrainiert werden. Und das ist dann definitiv eine andere Geschichte, wie wenn einfach dein Bein wieder ganz ist und du dann einfach wieder laufen kannst, weil ab dem Knie nach oben ist alles beim Alten geblieben. Und das verlernst du ja dann auch irgendwo nicht. Ja, und musst du nicht neu programmieren. Daher. Aber ja, nichtsdestotrotz, gut, hat er da schon letztes Jahr ganz gut gespielt, habe ich gehört. Fühlt sich anscheinend ganz gut wohl. Und jetzt mal schauen, jetzt geht's dann nach Miami. Iga hat auch gewonnen, habe ich gesehen. Und Simone Halep ist ja jetzt wieder ihr Comeback in Miami. Da bin ich gespannt.
Tremini, was mir aber noch aufgefallen ist beim Match von Jannik Sinner und Carlito, es ist, glaube ich, wirklich das erste Mal, dass ich sowas sehe, dass sie vor dem Match, also erstens haben sie vor ihrem Halbfinale zusammen trainiert. Das ist schon mal wirklich eine Seltenheit. Und dann vorm Match, also draußen läuft irgendwie Musik oder wie auch immer und sie sind so hinter den Kulissen und und wärmen sich auf, machen da irgendwie Übungen, Stretching und so. Und dann reden die miteinander und scherzen miteinander und unterhalten sich ganz normal wie zwei Kumpels. Ich meine, die kennen sich ja auch ganz gut, die sind auch wirklich ganz gut miteinander. Aber sowas habe ich echt noch nie gesehen. Normalerweise macht da jeder sein Ding und es wird überhaupt nicht geredet und es, also wenn möglich auch Blickkontakt wird vermieden. Jeder ist in seiner, in seinem Fokus schon. Und die zwei haben sich unterhalten und bla, bla und hier und was weiß ich. Ich weiß nicht, über was sie sich unterhalten haben. Also, aber das habe ich echt selten gesehen. Nee, noch nie habe ich das gesehen. Und ich rede auch nie mit meinen Gegnern. Also wenn ich das vermeiden kann, klar, manche Gegner haben immer so ein Redebedürfnis vor dem Match und ich bin dann so einsilbig unterwegs. Manche merken es dann, dass ich nicht reden will, manche halt nicht, aber pff, ja.
Das stimmt, das gibt's nicht ganz so oft. Ich glaube, das ist aber auch so ein Ding, was es dann ausmacht, warum die so geil gegeneinander spielen, weil die kennen sich, die mögen sich, die respektieren sich und loben sich in den höchsten Tönen gegenseitig. Und die sind dann vor dem Match dann halt so locker und wissen, hey, wir müssen beide Top-Niveau spielen und können dann befreit spielen. Da gibt's jetzt keine, ja, kein, also die nehmen sich so gegenseitig gefühlt so ein bisschen die Anspannung und sagen, hey, wir gehen raus, wir haben Spaß, wir bieten eine Show, wir machen ein geiles Match, wir wissen beide, wir können geil Tennis spielen und möge der Bessere gewinnen. Und war ja schon, ja, auf beide Seiten so, dass der eine gewonnen hat, dass der andere gewonnen hat. Und wenn man die Pressekonferenzen sich danach anhört, dann hört man ganz klar raus nach dem Motto, hey, ich freue mich für ihn, er hat sich's heute verdient und ich wünsche ihm, dass das Turnier gewinnt. Er ist ein cooler Typ, ein großartiger Spieler und alles Gute weiterhin. Und das nehme ich denen auch 100% genauso ab. Dass sie natürlich vorher da rumflachsen und vorher da trainieren, sich einspielen, wie auch immer, zusammen da viel machen, ist definitiv untypisch. Aber ich finde es an sich nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde, wahrscheinlich mit einem guten Freund. Ist ja klar, ist ja wie im, in dem Sport auch. Wenn der Pfiff losgeht, dann sind wir Feinde und vorm Pfiff und Abendpfiff quasi trinken wir ein Bierchen oder ein alkoholfreies und dann sind wir die besten Buddies. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass man es auch im Tennis gut hinkriegt. Von daher finde ich das gar nicht so verkehrt eigentlich. Also nicht, dass ich jetzt empfehlen würde, aber ich finde es cool zu sehen, dass es das gibt, dass das geht, dass sie trotzdem Rivalen natürlich sind auf dem Platz und vor allem, dass sie dann beide halt einfach so großartig spielen. Und wenn sie das dann so hinkriegen und das so für sich so entscheiden, bin ich da definitiv dafür.
Voll, voll. Also ich feiere es auch, wie du sagst, nach dem Match bei der Pressekonferenz. Eben anders als unseren Freund, was wir letztes Mal schon hatten als Thema. Und übrigens ein aufmerksamer Zuhörer von uns hat mir auch ein Video zugespielt, wie Roger nach den Niederlagen redet. Anders, sag ich mal. Ich werde das Video verlinken. Es ist anders als Joker. Und auch Jannik Sinner, auch, hey, ich wünsche ihm viel Erfolg und ich freue mich für ihn und so. Kein Wort von wegen, ich habe super schlecht gespielt und dieses Jahr spiele ich nur schlecht und meine schlechteste Leistung und sowas.
Er war verletzt. Also Matt am Netz war ja nach dem Match, hat Kalidus ihn ja direkt angesprochen, glaube ich, auf die Verletzung oder auf das, ob es okay ist mit seiner Hüfte, meine ich, gehört zu haben. Also, ja.
Ja, ja, und irgendjemand ist auch, glaube ich, ziemlich gestürzt. Ich glaube, das war Sinner, ist gestürzt und Kalidus war gleich voll besorgt, ob er sich da irgendwie ernsthaft irgendwie verletzt hat oder wehgetan hat oder so.
Hast du echt Medvedev den Verrückten wieder gesehen, wie er auf Rune da losgegangen ist? Hey, der Typ. Ja. Also ich kann ihn, also der geht mir schon ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Also ja. Das ist ja alles schon recht auch lustig. Schön. Aber das ist daneben. Also der hat sich entschuldigt, also es ging ja um die Geschichte, dass er abgeschossen wurde am Netz und Rune sich anscheinend nicht entschuldigt hat, aber er hat sich entschuldigt, hat die Hand gehoben und das war völlig okay. Er hat den noch nicht mal getroffen. Also Medvedev hat den Volley sogar noch zurückgespielt, weil in der Situation, ja, war es eine gute Entscheidung, auf den Mann zu gehen. Und wie gesagt, hat danach die Hand gehoben und nach dem Match sagt er dann noch zum Rune, ja, wollen wir das in der Umkleide klären, dann Rune, und das fand ich genau richtig von Rune zu sagen, es gibt nichts zu klären. Man braucht nicht miteinander reden. Also Glückwunsch zum Match, aber gibt keinen Anlass, jetzt irgendwie in der Umkleide noch weiter zu sprechen. Und dann geht er in die Pressekonferenz und sagt, dass der Carlos während dem Match ihm schon gesagt hat, dass der Rune sich entschuldigt hatte. Und Medvedev hätte das anscheinend nicht gesehen oder hat es nicht gesehen. Und hat es von Carlos dann mitbekommen. Aber anscheinend trotzdem nach dem Match muss er irgendwie noch mit Rune da in die Umkleide gehen, was zu klären. Also ja, und verarscht ihn dann mit der Hose, zieht so die Hosen so ganz nach oben, weil der Rune immer so ganz kurze Hosen quasi trägt und veräppelt ihn so ein bisschen damit. Weiß nicht, irgendwie, ich find's langsam geht's mir so ein bisschen auf den Sack mit ihm.
Er ist definitiv ein eigener Typ, ne? Also er provoziert ganz gerne.
Das ist okay, soll sein.
Schon ziemlich provokativ. Ich fand es lustig mit der Hose, weil ich tatsächlich die Hosen auch ganz seltsam finde von Rune. Ich meine, ja. Was soll das? Das sieht, also ich weiß nicht, wie man ernsthaft da Sport machen kann in solchen Hosen, aber das ist ja wieder, das ist ja eine Fashion-Sache, ja. Aber finde ich witzig, dass er das so aufgegriffen hat und dass er ihn verarscht hat. Der Grund, warum er ihn verarscht hat, ist natürlich nicht cool, weil, wie gesagt, Rune hat sich entschuldigt und er hat ihn auch nicht mal getroffen. Medvedev konnte den Ball zurückspielen, also es war nicht mal abgeschossen, ja. Ich kann mich an eine relativ ähnliche Situation erinnern, als Rafael Nadal Djokovic abgeschossen hat. Also, Djokovic nach vorne, Stoppball irgendwie gemacht, Nadal kriegt ihn ziemlich locker und zieht halt volle Pulle durch die Mitte durch und erwischt auch einen Joker. Und Nadal hat sich aber auch voll entschuldigt und viermal die Hände hoch und Schläger und oh, sorry und so. Und Joker war trotzdem noch angenervt. Danach war voll pisst, minutenlang.
Ja, genau, auf jeden Fall. Ja.
Das ist halt, ich weiß ja auch nicht, ob das wieder so ein Balkan-Ding ist oder so ein slawisches Ding. Keine Ahnung. Ist, ja, weiß ich nicht.
Das war ganz lustig. Ich habe mit dem Trözki, wo wir trainiert haben, auch so ein bisschen gesprochen. Natürlich, die plaudern ja immer ganz gerne auch von der Zeit von der Tour. Und dann ging's, dann habe ich ihn gefragt, warum eigentlich die Profis so wenig Ahnung von Regeln haben. Weil von Djokovic was? Warum die Profis so wenig Ahnung von Regeln und Regelkunde haben. Weil die Profis, in dem Fall ja Djokovic, diese Diskussion war, als er einen Punkt gespielt hat und der Gegner dachte, der Aufschlag von Djokovic sei ihm aus, retourniert den Ball zurück, der Nadi, gegen den er verloren hat, und stoppt kurz ab, spielt den Ball aber zurück und macht kein Zeichen und dann spielt Djokovic einen Stopp, den der Nadi erläuft und passiert ihn und Djokovic sagt, hey, der hat den Punkt abgebrochen, weil er stehen geblieben ist und er kennt einfach die Regeln nicht und diskutiert da wirklich mit dem Schiedsrichter und macht ihn dumm an, dass das Hindernis ist und dass er den Punkt abgebrochen hat und dass er den Punkt jetzt kriegen muss. Und der Referee, der Murphy, hat das dann ganz gut gemacht. Hat, nee, wofür soll ich Hindernis callen? Er hat weder die Hand gehoben, noch den Schläger gehoben, noch irgendwie was gesagt. Und dann, also, da müsste Morfis ja jedes Match vielleicht einmal den Punkt, weil er einfach mal so nach dem Stopp kurz mal aufhört zu laufen, dann verliert er den Punkt oder wie? Also, nur weil du aufhörst zu laufen, heißt ja nicht, dass du jetzt den Punkt abbrichst. Naja, wie auch immer, habe ich ihn gefragt und gesagt, Martin, warum kennen die Profis die Regeln eigentlich nicht?
Ich bin sogar fast der Meinung, dass Nadi überhaupt gar nicht stehen geblieben ist. Also der war zu keinem Zeitpunkt, ist er gestanden und ist da irgendwie, sondern er hat einfach nur ein bisschen langsamer getan. Er hat den Ball einfach ganz locker zurückgespielt, aber ist zu keinem Punkt irgendwie rumgestanden oder so. Er hat sich nur einen Ticken langsamer bewegt. Weil er wahrscheinlich auch irgendwie kurz unsicher war oder wie auch immer. Aber dann hat er, also das war für mich kein Stehenbleiben oder kein geschweige denn von Abbruch zu reden hier. Also null.
Ja, definitiv.
Und er hat sich danach auch noch entschuldigt. Hat er so, sorry, irgendwie habe ich es jetzt gerade irgendwie verrafft oder so. Aber das war null Hindrance. 0,000 minus Hindrance war das sogar. Einfach nur ein bisschen langsamer. Naja.
Das stimmt.
Was willst du machen? Die kennen halt einfach die Regeln nicht, weil sie schon vielleicht auch so lange irgendwie gewohnt sind, dass sie nur auf Center Court spielen mit einem Referee oder und weiß ich auch nicht. Da wird man dann halt irgendwie.
Ja, aber du musst doch nicht
regeln. Ich weiß es nicht.
Also ich sage ja, ich finde das echt schockierend. Also, ja, was soll ich sagen? Einfach mal das Regelwerk kennen.
Ja, aber die haben keine Zeit oder keinen Bock auf sowas. Ich weiß es nicht.
Kein Bock.
Kein Bock wahrscheinlich.
An der Zeit liegt es ja nicht. Also ich mache ja Regelkunde, ist ja bei mir ein Teil vom Unterricht. Also wenn Situationen bei mir auftreten, dann erkläre ich da mal gut zu, ey, was ist eigentlich, wenn jetzt hier und was ist eigentlich, wenn man neben der Einzelstütze ins Netz läuft? Weißt du? Ja, ja. Und das sind ja Sachen, die, klar, die hören die dann mal und wissen sie dann und die vergessen sie auch nicht. Und wenn sie die dann irgendwo mal anders erzählen und sagen, hey, wusstest du eigentlich? Und sagen alle, hey, nee, was, echt, woher? Woher weißt du das? Oder das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, ich finde, das ist Teil auch des Trainerjobs, das irgendwie den Kindern irgendwie so sowas beizubringen.
Ja, aber das Problem ist, wenn die Trainer das selber nicht wissen und so. Also ich muss auch von mir sagen, ich kenne jetzt auch nicht alle Regeln. Weil ich kenne viele, aber ich kenne jetzt bei weitem nicht jede Regel. Und bei so kniffligen Fragen, weiß ich auch nicht.
Ist auch nicht immer ganz einfach, keine Frage. Aber es gibt da so manche Dinge, gerade klar, Sachen, die auch wirklich vorkommen, wenn ein Schlägerei ist beim Aufschlag oder wenn ein Schlägerei ist bei einem Return, wenn der Aufschlag aus ist, solche Sachen, klar, die passieren halt irgendwann mal. Und da ist es halt schon sinnvoll, wenn du weißt, was dann eigentlich Phase ist. Aber vielen ist es vielleicht egal, weil die sagen, jo, das eine Mal, wo das vielleicht passiert im Jahr oder in 5 Jahren, ja, dann habe ich halt keine Ahnung, wie es dann weitergeht. Dann hätte ich zwar Anrecht auf den ersten Aufschlag, aber weiß es nicht und dann muss ich halt einen zweiten machen. Ja, dann ist es halt so.
Apropos erster und zweiter Aufschlag, was war denn da los im ersten Satz mit deinem ersten Aufschlag? Ey, du hast gefühlt, bist du immer über den zweiten Aufschlag gegangen, hey.
Ich muss sagen, von der einen Seite war die Sonne für den Rechtshänder richtig schlecht. Die stand schön, es war schön Mittagszeit hier. Ja, klar, Ballwurf ist halt manchmal so, dass du dann wirklich genau in die Sonne wirfst, dann musste ich den Ballwurf halt anders werfen, damit ich nicht direkt in die Sonne reinwerfe und dann bleibt halt nur irgendwie ein Slice oder ein Kick übrig. Und tatsächlich generell ist meine Schulter beim Aufschlag das erste, wo es dann ein bisschen müde wird und nicht so gut wird. Ich habe danach ein bisschen besser serviert. Gestern habe ich sehr, sehr gut serviert, muss ich sagen. Aber ja, das ist so das erste, wo ich es merke, weil ich habe mir das Schultereckgelenk gesprengt damals und mir alle Bänder gerissen und alle Bewegungen, die halt überhalb der Schulter sind, wofür das Schultereckgelenk zuständig ist, die sind halt immer ein bisschen schon schwierig gewesen und wird es halt schneller ein Ticken müder. Ich habe auch das Schlüsselbein, was quasi da in das zum Schultereckgelenk führt, habe ich einen Hochstand quasi des Schlüsselbeins noch immer, weil die Bänder dann nicht ganz so gut anscheinend da verwachsen sind. Ist auch was schiefgegangen bei der OP. Einer von den Kirschner-Drähten ist abgebrochen, der hängt heute noch im Schlüsselbein drin. Also es ist nicht ganz so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Und das war das Erste, was halt dann so ein bisschen schwieriger wird nach einer längeren Belastung. Und normal, das Schlimmste ist ja für uns als Trainer, haben wir auch schon oft erwähnt, dieses Return spielen und die Aufschlaggeschichte. Also wir spielen ja schon mal mit, wir spielen auch mal Punkte, Baseliner und so weiter, aber dass ich dann klar mal einen Kollegen hier habe, der mit 200 aufschlägt und ich stehe dann und muss den Aufschlag retournieren. Also klar, gibt es nur ganz wenige Spieler, die ich trainiere, die 200 km/h aufschlagen und dann retourniere ich die meistens auch nicht, weil ich dann eher dann einen Ball anspiele als Return, wenn ich dem jetzt einen Aufschlag plus eins, wie man das ja nennt, Aufschlag plus den ersten Schlag. Wenn man Surf plus one trainiert, dann nehme ich einen Ballkorb und spiele den zweiten Ball an, weil dann kann ich ganz präzise dahin spielen, wo ich das haben will, dass derjenige dann genau das trainiert, was er trainieren soll. Das kriege ich ja mit dem Return dann oft gar nicht so genau präzise gespielt und aus dem Grund ist das größte Thema, einfach da irgendwie reinzukommen, zu retournieren und ich habe halt wirklich an der Linie heute retourniert. Ich entscheide mich dabei so Matches dann, dass ich nicht 3 Meter in der Linie spiele, sondern ich Return früh zu nehmen, auch dann Slice, egal, auch einen früh genommenen Slice-Return gemacht, weil alles andere von weiter hinten für mich wenig Sinn ergibt, sondern immer Zeit nehmen und Stress geben, ja.
Das fand ich insgesamt sehr gut. Das hast du wirklich gut gemacht. Sonst ist mir aufgefallen, du stehst gerne auch mal 3 Meter hinter der Grundlinie. Und grindest da hinten rum. Heute bist du wirklich nah an der Grundlinie gestanden, bist so wie Agassi. Hast du versucht, früh Druck zu machen, den Ball früh zu nehmen, was ja auch Sinn macht auf Hartplatz. Und du auch konditionell nicht in der Position bist, da irgendwie 3 Meter hinter der Grundlinie zu stehen und da irgendwie 20 Bälle raus zu grinden, sondern man muss halt gucken, dass man den Ball früh nimmt und eventuell dann Druck aufbaut auf den Gegner und dann vielleicht sogar noch nach vorne kommt. Du hast dich ja auch immer wieder erfolgreich nach vorne gesneakt oder hast dann auch einen Stopp gespielt, eingestreut, der dann auch sehr wirksam war. Und dann bist du auch direkt dann nach vorne und hast dann vielleicht nochmal einen Lob gespielt. das sind genau die Dinge, die dann aber auch ein Trainer zum Beispiel dann ausmachen.
Klar, so Spielsituationen, das ist ja so der größte Punkt, wo sich die jungen Spieler so schwer tun, so Spielsituationen zu erkennen. Und dann habe ich einen Slice gespielt, der ist mir ein bisschen abgerutscht, der war sehr, sehr kurz, wo ich sehe, mein Gegner kommt vielleicht gerade noch dran, aber der ist froh, dass er drankommt und dann irgendwie zurückspielt, wo ich dann direkt reinlaufe ins Feld und sage, ey, wenn er den zurückspielt, dann bin ich schon da und spiele den nächsten als Volley ins freie Feld und gewinne den Punkt. Und die Spieler, die das noch nicht so innehaben, die bleiben dann hinten. Der verteidigt das dann ganz, ganz gut, spielt dann einen langen Slice und dann geht die Rallye fast wieder von vorne los. Diese Spielsituation zu erkennen, wann ist mein Gegner sehr im Bedrängnis, wo ich dann wirklich drauf lauern muss, dass der kurz ist oder vielleicht auch schon nach vorne laufen kann. Das ist eine Kunst, klar, natürlich mit Erfahrung kommt, mit der Anzahl an Matches, mit dem Verständnis, klar, dass ich da, ja, würde ich behaupten, sehr, sehr gut bin, natürlich durch die Erfahrung und durch das Sehen nachvollziehbar. Und das macht ja den Trainer auch so gefährlich. Der weiß ja ganz genau, wann er wo was macht. Und wenn einer da angreift, dann ist der Trainer meistens nicht der, der dann den supergeilen, passierbaren Longline spielt, sondern der sagt, komm, ich spiele dir mal einen schönen schmutzigen Slice vor die Füße und dann zeig mir mal, wie gut du volieren kannst. Und wenn du einen guten Volley spielst, dann mache ich nicht das gleiche nochmal, sondern spiele ich mal ein Löppchen. Guck mal, ob du im Rückwärtsgang auch noch einen guten Schmetterbein spielen kannst. Und wenn du drei gute Bälle spielst, dann klatsch ich in die Hände und sag, okay, hast du einen guten Punkt gespielt. Das ist dann natürlich, was es dann halt sehr, sehr ungemütlich man für den einen oder anderen Gegner macht.
Das stimmt, ja. Sehr gut, Schrambini. Wie sieht denn das aus mit deinem Akku?
Ich muss sagen, das neue Handy ist sensationell. Ich bin bei 13% sind wir noch tatsächlich.
Okay, krass.
Wobei, ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, weil mein Handy ja dann nach 3,5 Stunden heute den Geist aufgegeben hat und der Akku war leer. Deswegen ist der Stream dann bei 4-1 im ersten Satz abgebrochen. Schade eigentlich, weil es waren echt noch ein paar coole Rallyes dabei und der Matchball war unfassbar. Das wäre auf Tennis, auf ITF Future TV wäre der gekommen. Also es war wirklich Stopp-Lob von mir. Ich habe ihn wieder nach vorne geholt und stehe am Netz und er spielt dann einen Gegenstopp, aber also er weiß, dass ich vorne stehe, der spielt einfach so einen Gegenstopp mir dahin, wo ich halt nichts mit anfangen kann, zur Seite und ich überlopp ihn und er läuft nach hinten, spielt dann keinen Tweener, aber er dreht sich dann nochmal um und haut so mit der Vorhand so halben Schmetterball in der 180 Grad drin, so Morphis-mäßig, haut da drauf und haut das Ding an mir vorbei auf die Linie, ich konnte nicht ausgeben, ja. Das war ein Game-Set-Match, hätte ich gerne nochmal gesehen, aber naja gut, es ist wie es ist. Wird dann die nächsten Matches wieder versuchen. Irgendwie die Batterybox hat sich nicht connected mit dem Handy. Da war eigentlich der Plan, dass das automatisch dann weiterlädt, aber es hat anscheinend nicht funktioniert. Naja.
Technische Probleme, das sieht uns überhaupt nicht ähnlich. Also ich weiß nicht, wie das passieren konnte, Schrambini.
Wie geht's deinen Barfüßen eigentlich?
Genau, das wollte ich auch fragen. Nee, gut. Ich bin drin in dem Game. Ich möchte nicht wieder zurück. Ich habe neulich habe ich meine alten Sneaker angezogen, weil ich denn nur den Müll rauswerfen wollte. Es ging nicht. An meinem rechten Fuß, ich musste den Schuh sofort wieder ausziehen, weil es sich so eng wirklich. Ich mache keine Witze. Auch wenn Hashtag Werbung Vivo Barefoot diese Challenge sponsert und uns Barfußschuhe zur Verfügung gestellt hat, ich kann nicht mehr zurück. Ohne Scheiß. Also, ich will auch gar nicht mehr zurück. Ich habe den Schuh wirklich kurz angezogen, also den normalen Sneaker, und habe gedacht, ey komm, bis zum Müllplatz, also da, wo unsere Mülltonnen und so stehen, ich weiß nicht, wie das heißt, Müllhäuschen, werde ich es ja wohl schaffen. Nee, ich musste ihn wirklich gleich ausziehen, meine Barfußschuhe anziehen und bin halt mit denen dann wieder raus. Es geht einfach nicht mehr. Das ist so, so ähnliches Gefühl wie damals auf Bali, 3 Wochen auf Bali, nur barfuß gelaufen, nur Flipflops und dann das erste Mal wieder einen festen Schuh anziehen. Das war auch so ein super ekliges Gefühl. Aber damals kannte ich Barfußschuhe noch nicht, hatte die Option nicht. Jetzt weiß ich es besser. Und wenn ihr auch das gleiche Gefühl haben wollt, habt ihr die Chance bei Vivo Barefoot die sehr guten, sehr qualitativ hochwertigen Barfußschuhe zu kaufen. Und zwar mit einem 20% Rabatt. Der heißt Schrambini 20, aber nur bis Ende März. Also ihr müsst euch ein bisschen beeilen. Sucht euch ein paar coole Schuhe dort aus. Es gibt alles Mögliche. Sehen alle super aus. Vivo Barefoot, jetzt muss ich aufpassen, .com, glaube ich, ne?
Ja, ja.
Ach, ich werde es euch verlinken.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Und wenn ihr dann alles im Warenkorb drinnen habt, gibt's so einen Button, der heißt Rabattcode, und da gebt ihr Schrambini20 ein. Zack, 20% weg vom Einkaufspreis.
Ja.
Fatz.
Auf jeden Fall.
Und schon habt ihr eine Menge gespart und tut euren Füßen was wirklich Gutes. Hashtag Werbung Ende. Gut, Schrambinchen. Ich würde sagen, wir fahren hier den Zug in den Bahnhof.
Ja.
Und machen das Ding hier zu. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Erhol dich gut. Es geht bald für dich weiter. Ich möchte, dass du den ersten ATP-Point holst.
Mit ja,
37 den ersten ATP-Point.
Nein, Alter, es sind ein paar hier, die finden es auch lustig und feiern das. Und ich finde es selber auch cool. Mir macht es echt Bock. Also ich habe heute echt Spaß gehabt am Platz. Und dann macht man es ja gerne. Und dann macht man auch gern weiter und spielt nochmal ein Turnierchen und spielt nächste Woche wieder mit. Da ich mich hier qualifiziere, die Chancen sind so groß wie, weiß ich nicht, dass du...
Muss halt mal die Rückhand durchziehen. Heute habe ich ein paar Mal gesehen, hast nicht richtig. Du musst halt mal durchziehen. Du musst den Ball vor dem Körper treffen und mal durchziehen. So, Punkt.
Das ist ja dann die Frage,
ob du einhändig
das Ganze machen soll oder beidhändig. Weil retournieren tue ich beidhändig.
Und weil einhändig. Einhändig.
Okay.
Ist ja viel besser durchziehen.
Habe ich aber auch tatsächlich 2-3 Mal gemacht. War auch nicht so schlecht, aber da haben wir eine Rückhand-Cross-Rallye. Das Problem ist, wenn die Rückhand dann nicht wirklich gut ist auf dem Niveau, dann kriegst du halt, da hast du halt dann ein Problem. Das ist halt das Unschöne an der ganzen Geschichte. Auf den Slice, da weiß ich ja, was passiert. Da können auch die richtig Guten nur bedingt was mit anfangen. Und dann habe ich meine Patterns, die ich über die Jahre schon einstudiert habe. Weil sobald er einen Slice zurückspielt, wird auf jeden Fall umlaufen. Dann kommt der erste Inside-Out direkt nochmal. Und dann hat er ein Problem. Und dann geht danach so ein bisschen die Rallye für mich los. Das ist ja so mein Spielstil, meine Spielvariante. Und wo ich ja in meinem Element sozusagen bin. Von daher... würde ich das, glaube ich, und das, glaube ich, spiele ich ganz vernünftig, auch irgendwie verbessern, weil das die eine in den Rückhand ja einfach zu shaky, zu, weiß nicht, nicht gut genug einfach fürs Niveau.
Okay.
Wir werden sehen. Ich werde nächste Woche wieder spielen und du wirst vielleicht wieder einen Stream sehen können und dann kannst du danach wieder coachen.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, vielleicht kann ich dich anrufen. Weißt du, du tust so dein Earbud rein und ich tue dich dann coachen.
Können wir definitiv auch so machen. Das geht ja tatsächlich. Also rein theoretisch mit dem Stream und wenn dann Coach, haben wir ja schon mal gesagt. Also rein theoretisch reicht ja irgendein Zuschauer, der auf der Tribüne sitzt und du schaust den Stream an und sagst dem Zuschauer, hey, sag dir mal, spiel mal mehr vor und dahin. Der Zuschauer sagt das und schon ist dann Coaching über ein Online-System. Am Start.
Perfekt, das werden wir ausprobieren.
Das ist definitiv möglich. Der Lenny, der wird sicherlich das Match gucken, da kann ich dich verbinden, dann sagst du dem mal was Knopf im Ohr quasi, was er mitteilen soll.
Sehr gut.
Kannst du definitiv machen. Ja, wenn ihr Lust habt zuzuschauen, ich werde das über meinen Instagram-Kanal, über Schrambini auf Instagram kundtun, wann ich da spiele. Da findet auch immer einen Link dann zum Livestream. Oder einfach auf Schrambini Tennis YouTube eingeben, da findet ihr das dann auch.
So.
Ja, perfekt, Leute. Dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Den Rest kennt ihr auch. Schreibt uns gerne Nachrichten und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, jederzeit her damit. Ansonsten, glaube ich, sind wir durch mit kurz, oder?
Komplett durch.
Mega. Ich schlafe jetzt, drehe mich jetzt einfach nur so zur Seite und glaube, macht die Äuglein zu. Nee, scheiße, Zähne putzen muss ich noch. Der Moment, wenn man eigentlich schlafen will und denkt, geil, jetzt Fernseher ausmachen oder irgendwie Handy weglegen, einfach nur umdrehen und schlafen und dann denkst du, fuck, Zähne putzen.
Ja.
Einer der Momente im Leben, die man öfters mal nicht bräuchte.
Ja, aber man muss aufstehen und die Zähne putzen, das ist ganz wichtig. Mach es.
Und dann auch mein Pflaster hier auf den Mund kleben, damit ich fleißig weiter durch die Nase atme in der Nacht. Das mache ich natürlich auch noch. In diesem Sinne, haut's rein.
Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Ciao.